So, herzlich willkommen im Fahrtbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen spannenden Wegbegleitern. Und sie gehört auf jeden Fall dazu. Ich freue mich schon länger auf das Interview. Einige werden sie vielleicht kennen aus der Startup-TV-Show 2 Minuten 2 Millionen. Bernadette ist angetreten als CEO von InstaHelp, um das Unternehmen zur weltweit führenden Plattform für psychische Gesundheitsförderung zu machen. Ist ein riesiges Thema. Mittlerweile über 240.000 Mitarbeitende in Unternehmen nutzen InstaHelp, 85.000 private Nutzer und sogar Bernadette selbst als CEO nutzt hier die Möglichkeiten immer mal wieder ihres eigenen Unternehmens. Sie ist vom Wirtschaftsmagazin Trend unter die 100 mächtigsten Businessfrauen Österreichs gewählt worden und nebenbei ist sie auch noch Mama von zwei tollen Kindern. Ich freue mich, dass es klappt. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Bernadette Frech.
Ja, vielen lieben Dank für dieses wunderschöne Intro und lieber Tobias, stell dir vor, es sind sogar schon drei Kinder.
Was?
Ja.
Ja, Wahnsinn, was ist in den letzten Monate passiert?
Ja, geht dahin, ja.
Ja, Glückwunsch. Du bekommst genauso wie alle anderen Gäste immer die gleiche erste Frage. Mhm. Wo kommst denn du her und wie bist du aufgewachsen?
Okay, also ich komme mal aus Österreich. Ich glaube, das hört man, gell? Mhm. Ja. Diejenigen, die SDS kennen, geboren in Fürstenfeld, da gibt es ja diese Skifahrerlied.
Ja.
Und genau, also komme eben aus...
Ja.
Genau. Genau das ist es. Also da entspringe ich hier. Und genau, bin in Österreich halt schulgegangen und begonnen zu studieren, habe dann in Italien weiter internationale Wirtschaft studiert, wobei in Italien dann mehr das Leben, um ganz ehrlich zu sein, und habe dann promoviert in England auf der Aston Business School im Bereich der Emotionstheorien. Wow. Und so ist dann vielleicht auch schon der Bogen, warum InstaHelp, einfach weil mir das Thema Emotionen mega am Herzen liegt, aber auch vom Typ her eine gewisse ideelle, verträumte Person bin, die irrsinnig gern arbeitet, sich permanent beschäftigen möchte und mit der Arbeit irgendwie auch was Positives bewirken möchte, in dem, was halt geht. Und deswegen ist es kein Zufall, dass ich eher sehr impactgetrieben arbeite.
Mhm. Wie bist du auf die Emotionen gekommen? Weil du selber so ein Emotionsbeutel bist und sagst, du willst verstehen, was ich da alles spüre? Oder wie kam's?
Ja, mir hat das fasziniert, dass wir Menschen können, wir glauben oft rational zu sein, können aber keine einzige Entscheidung treffen ohne Emotion. Mhm. Es gibt keine rein rationale Entscheidung. Und ich bin wahrscheinlich als Person irgendwo dazwischen. Ich bin grundsätzlich sehr analytisch vom Typ, aber auch hoch emotional und sensibel. Mhm. Und ich gehe irgendwie auch in einem Miteinander immer davon aus, dass wenn es uns gut geht, und wenn wir im Miteinander gut aufeinander achten, geht es uns gut, bringen wir wer weiter, leisten wir besser. Es ist im Fluss, es ist positiv. Ja? Mhm. Und ja, das hat mich hingezogen, ja, zu dem Kind.
Hattest du Träume als Kind? Wolltest du Prinzessin werden oder Busfahrerin oder die nächste Frontfrau von STS? Oder Wow. Konntest du dir vorstellen, dass du das machst, was du heute machst?
Ich glaube, dass ich gar nicht so konkrete Karrierevorstellungen hatte. Also die ich bin aufgewachsen mit lauter Burschen rund um mich, also fußballspielend und so. Und somit war mein Traum, Kräuterhexe zu sein, weil das waren immer die schönsten Momente, wenn sich die Buben zu mir herablassen haben und mir ein bisschen so Kräutersachen gespielt haben und so. Aber na, also konkret irgendein Ziel hatte ich eigentlich nicht im Auge. Ich wollte was Gutes bewirken, weniger in Positionsdenken, sondern der Sache, der ich mich widme, dahinter wollte ich stehen können immer. Mhm. Also zum Beispiel jetzt für Waschmittel, glaube ich, würde meine Begeisterung jetzt nie so entfachen können, wie natürlich für Themen wie Bildung, Gesundheit, also da rührt sich was in mir. Mhm. Und da merke ich, da werden viele Kreativitätszonen angesprochen und der Willi, ja, da kommt der Macher aus sie und es passt super. Genau. Und so als Traum vermutlich mehr im privaten Bereich, ja. Also so da habe ich klarere Vorstellungen gehabt wie im beruflichen.
Du hast gesagt, du hast in Italien mehr das Leben studiert. Wie kann man sich das vorstellen?
Das kann man sich vorstellen, auf Sardinien, also im südlichsten Teil Italiens, ist es ja gar nicht so üblich, dass Vorlesungen immer stattfinden. Also auch die Professoren scheinen da das nicht ganz so ernst zu nehmen. Und somit hast du auch allein, selbst wenn du motiviert wärst zu studieren, immer wieder Lücken, um das Leben zu genießen. Und ich glaube, dass ich vom Typ her sehr strebsam bin, perfektionistisch zum Teil bin und mir gerade dieses italienische Leben mir extrem gut getan hat, weil es in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung einmal gegangen ist und ich einmal einfach das Leben gelebt habe. Ja, und das war aus dem Sinne, glaube ich, für mich wahrscheinlich ein ganz wichtiger Schritt.
Was hast du da gelernt?
Genau das eben. Also, dass Leistung super ist und man Leistung auch bringen möchte, um was weiterzubringen. Aber dass genau dieses Leben sie einlassen, auf Menschen einlassen, dass die Umgebung aktiv wahrnehmen, Dinge zu tun, die ein Blödsinn sind, wie zum Beispiel voll kostümiert nicht zu Fasching fortzugehen oder so, halt auch lustig sein. Ja, und genau, und eher so in die Richtung, einfach schräge Sachen zu machen. Ja.
Wie kriegst du da so die Balance hin zwischen Leben und Business und CEO sein und Ernsthaftigkeit und Freude und Pflichtbewusstsein und dann wieder Leben genießen?
Ja, ich glaube, das Leben ist immer so ein bisschen eine Welle. Also das gesamte Leben, finde ich, ist für mich immer in Wellen. Es geht auf, es geht auf. Wenn es auf geht, weißt du immer, es wird wieder raufgehen. Ja.
Ich übersetze ganz kurz für hochdeutsche Zuhörerinnen und Hörer. Also es geht auch mal aufwärts und auch mal abwärts. Ja. Was? Obi, Obi, hä? Obi
und Obi. Ja. Na, aber genau so ist halt. Und auch der Tag ist ja so gestaltet. Also mit Kindern ist die Mental Load enorm. Und ich glaube, die Care-Arbeit ist auch bei uns zu Hause, bei der Mama, noch stärker verankert, trotz guten Willen auf allen Seiten. Und das allein fordert sehr viel Kapazität, da emotional, weil die Rolle ist, glaube ich, wahrscheinlich die wichtigste, die man im Leben haben darf, dass man Kinder begleitet und mit ihnen gemeinsam noch einmal mit aufwachsen darf. Und dann natürlich ist es beruflich auch so, dass viele Anforderungen auf einen reinprasseln. Man natürlich, je höher man im Unternehmen in der Verantwortung steigen darf, aber auch immer mehr Baustellen zu einem kommen und oft eben die Themen, die nicht mehr so trivial sind, dann auf dem eigenen Tisch landen. Und hier die Balance zu finden, ist wichtig. Und was mir hilft, ist vermutlich dieses Mindset. Und dass ich mir denke, es ist ja alles sehr, Gott sei Dank darf ich ja das Leben so selbstbestimmt leben. Und mir macht das, was ich mache, halt wirklich eine irrsinnige Freude. Und das ist einmal eine schöne Grundlage. Und dafür heißt es aber nicht, dass es perfekt läuft, nämlich nirgends leider. Also ich zumindest schaffe es nicht. Bei mir, es mangelt immer an irgendetwas und wenn das Leben aus mehreren Säulen besteht, irgendeine wackelt leider permanent bei mir. Und vieles gelingt nicht, auch beruflich. Ja, man sieht dann immer diese jetzt wieder Top 10 Start und bla bla bla, ja, immer diese schönen Auszeichen und wir freuen uns irrsinnig drüber als gesamtes Team. Aber dennoch ist nicht der Weg geradlinig. Und ich glaube, wenn man das auch akzeptiert und immer bei sich auch ein bisschen lernt zu bleiben, egal wie der Sturm rundherum ist, dann ist das Leben einfach ein bisschen bunter. Ja? Und das finde ich schön und das darf es auch sein. Ja?
Wie lange hast du dafür gebraucht, das zu akzeptieren?
Ich bin immer noch dabei. Ich habe immer noch gute Vorstellung davon. Beginnt bei den Kindern, ja, wie die sich, wie es halt cool wäre, wenn der eine ein bisschen mehr Antrieb hätte, der andere nicht so über ehrgeizig, der dritte nicht so in der Trotzphase wäre. Und bei mir selbst am allermeisten. Ja? Und das ist auch gut so, denke ich mal, dass man Vorstellungen hat. Nur ich glaube, zu lernen, dass das Leben nicht geradlinig ist und dass es immer weitergeht, ist für mich halt einfach immer wieder heilsam und ein ständiger Lernprozess. Deswegen, wie du gesagt hast im Intro, ja, auch ich gehe regelmäßig zur Psychologin und das tut mir gut.
weiß die dann, dass das du bist?
Ich hoffe.
Ja.
Ja. Ich versuche das nämlich so authentisch wie möglich zu sein. Ja.
Ich hoffe. Ja, ich meine, da könnte ja schon auch so ein Ding entstehen von, oh, jetzt ist da hier die CEO direkt da. Da muss ich mich jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen anders verhalten. Oder du verhältst dich so ein bisschen anders, weil du sagst, du machst jetzt wie einen Testbesuch oder du machst wie eine Testsession oder du beobachtest das nochmal aus einer anderen Perspektive.
Natürlich ist es so, wenn ich selbst in Beratung bin, ich auch unser Produkt noch einmal miterlebe. Und natürlich läuft da immer so ein bisschen im Hinterkopf ein bisschen was, bei dem Einstieg, den Button oder so, das kann man ein bisschen smoother machen oder so. Ja, das kann man nicht ganz ausschalten. Aber dennoch, wenn das auch für das Gegenüber in Ordnung ist, sind wir ja alles Menschen. Die Psychologen unterliegen ja der Verschwiegenheitspflicht, das gilt dann auch für mich. Und außerdem ganz echt, ich habe jetzt da auch nichts, wo ich sage, ich stehe zu meinen Schwächen. Ich finde, das ist absolut in Ordnung und auch die Psychologin mir gegenüber muss nicht perfekt sein und machen bisher, muss ich sagen, einen traumhaften Job. Ich bin eigentlich eher immer so, dass ich mehr in Liebe bin mit Insta-Help, je mehr ich es nützen darf. Genau, ja.
Toll. Erzähl mal ganz kurz und beschreib bitte mal für diejenigen, die noch nie was von Insta-Help gehört haben, was macht Insta-Help?
Ganz einfach, wir kümmern uns darum, wenn es dir mal nicht so gut geht. Und wir sind eine Plattform für psychologische Beratung online. Das heißt, wenn es einem nicht gut geht, kann man innerhalb von wenigen Klicks sich mit einer Psychologin online vertrauensvoll austauschen, über Text, Video oder Audio-Chat, über eine sehr gesicherte Plattform. Wir haben auch ein Mental Health Gym, wo man dann die mentale Gesundheit im Alltag wie einen Muskel trainieren kann. Und es geht bei uns immer um den Mensch, es geht um, wie es einem wirklich geht, um unterschiedliche Lebensbereiche, sei es Stressbelastung, Familienbelastungen, wenn man schlecht schläft, wenn man karriereseitig schwierige Fälle hat, ja, wo die einen auch persönlich belasten oder so. Also all diese Trauerfälle, wenn man jemanden verliert, den man sehr, sehr liebt, das sind alles Themen, die einen ein bisschen aus der Bahn werfen manchmal. Leider sehr viel Liebeskummer auch, also auch Themen, die man einfach gern bearbeiten möchte, weil man wieder im Leben stabil und gut weitergehen will und aus vielen Bereichen auch wieder was lernen möchte, vielleicht sogar für die Zukunft, weil man nimmt sich ja immer wieder selbst mit, Stichwort Beziehung. Da sind wir dann da und wir sind top ausgebildete Psychologinnen, ja, die wirklich schon sehr berufserfahren sind, wo wir ein sehr strenges Qualitätsmanagement haben, weil eins habe ich immer gesagt, wenn man zu uns kommt und es geht einem eh gerade nicht so gut, dann soll man sich nicht darum kümmern müssen, wo finde ich einen guten Psychologen, wo ich mir vertrauen, sondern diese Entscheidung und dieses Vorauswahl, das machen dann schon wir, dass man sich dann wirklich auf den Prozess konzentrieren kann und auf sich selbst.
Das ist Wahnsinn. Das heißt, ich komme mit einem Klick oder zwei, drei Klicks komme ich zu psychologischer Beratung, zu Psychologen.
Genau, garantiert innerhalb von 24 Stunden. Das ist nämlich ganz wichtig. Ja.
Während ganz viele andere ewig lang auf Therapieplätze warten. Also ich weiß es so von Deutschland her, dass das total kompliziert ist, da einen Platz zu bekommen.
Ja, 24 Stunden. Das war unser Claim von Anfang an. Das müssen wir schaffen, weil das gibt dieses derzeitige System nicht her. Und wenn wir beim Liebeskummer bleiben, ich weiß nicht, ob du schon einen gehabt hast.
Na klar.
Hast du auch schon, gell? Aber dann hätten wir gern sofort was, oder? Wenn du sagst, okay, in 6 Monaten, ich meine, dann nimmst du dich schon wieder in die nächste Beziehung mit. Ja? Wahrscheinlich hast du dann schon wieder das nächste Date und ja. Und es ist nichts aufgearbeitet. Und in der Phase können sich aber auch schwerwiegendere psychische Themen manifestieren dann mit der Zeit. Also man muss schon aufpassen, ja.
Was sind so gerade die größten Themen, wenn wir mal so auf die Gesellschaft gucken oder jetzt hier bei uns im deutschsprachigen Raum bleiben? Was beschäftigt die Menschen?
Ja, wir haben sehr viele Männer, also 50% Männer auf unserer Plattform, 50% Frauen circa. Also es ist nicht immer ganz, ganz die Waage, aber in Summe hält sich das ziemlich die Waage. Und Männer haben derzeit, also Stand heute zum Beispiel, da habe ich mit dieser Frage ein bisschen gerechnet, das Thema Beziehung anstelle Nummer 1, Beziehungsthemen, reicht von Einsamkeit, aber vor allem irgendwo ein bisschen der Näheverlust in Beziehungen, bis hin zu Trennungen. Aber bei Frauen ist das Thema Selbstwert gerade sehr weit vorne, ja, also Nummer eins.
Korrelieren diese beiden Themen dann miteinander?
Natürlich, natürlich.
Nehmen
Also
uns mal mit.
auf jeden Fall, ja. Es ist ja auch bei Männern oft so, dass sie durch ein Beziehungsproblem einmal zu uns kommen und dann dahinter liegt eigentlich ein bisschen was anderes, wo man dann draufkommt durchs Gespräch, dass vielleicht dahinter andere eigentliche Gründe liegen, ja.
Zum Beispiel.
Bei Männern leider auch zunehmend depressive Verstimmungen zumindest, müssen jetzt nicht wirklich schon Depressionen sein, sondern eher depressive Phasen, die natürlich dazu führen, dass man sie mehr zurückzieht, dass man träger, ein bisschen schwermütiger wird, dass das Leben anstrengender wird, vielleicht auch das familiäre Umfeld um einen ein bisschen nerviger, lauter empfunden wird, man vielleicht dann auch die ein oder andere Regulation hin zur Wut nicht mehr so schafft und in Aggressivität oder in Richtung Alkoholmissbrauch oder so geht. Das ist leider in Deutschland auch Thema, dass man hier die Coping-Strategien uns besser anschauen sollten, die wir so gelernt haben. Nicht dieses permanente Abdämpfen. Also das ist was mir schon Sorgen macht. Also gerade Männer tendieren nicht immer, aber zum Teil schon dazu, dass sie statt Emotionen zuzulassen, zu spüren und dann eben einzuordnen oder zu regulieren, eher schauen, wie kriege ich sie schnell weg. Mit Alkohol spüre ich es nicht mehr so, mit irgendeiner Schlaftablette schlafe ich trotzdem gut und oder ich trainiere mich zu Tode, also übertrieben gesagt, ja, aber lauf so lang, bis ich mich auch nicht mehr spüre. Ja. Und das sind auch Coping-Mechanismen, aber nicht immer die gesündesten.
Woher kommt da der Ursprung? Also ich meine, das ist ja eine krasse Aussage auch, oder? Immer mehr Männer, die depressive Verstimmungen haben.
Ich glaube, dass der
Was ist passiert?
Leistungsdruck.
Müssen wir wieder jagen vielleicht? Müssen wir wieder irgendwie was machen? Oder also wo sind wir vielleicht falsch abgebogen? Das ist ja, oder war es schon immer so und plötzlich ist die Zeit mehr da und eine Offenheit größer, darüber zu sprechen?
Ich glaube, dass vieles zusammenwirkt. Einerseits ist gesellschaftlich sicher dieser Leistungsdruck. Und Männer leiden extrem unter diesem Leistungsdruck. Und der geht in viele Bereiche rein. Leistungsdruck im Beruflichen ist bei Männern ganz stark, auch dieses finanziell gut weiterzukommen und was aufzubauen, ist in Männern sehr stark immer noch verankert als ihr primär Aufgabe. Und zeitgleich aber auch Leistung bis hin im sexuellen Bereich, auch hier permanent in ihrer Sicht volle Leistung zu bringen. Und wenn da was nicht so ist, wie Sie es sich vorstellen, auch sehr schnelle Irritation und Verunsicherung. Und diese Verunsicherung ist etwas, was Sie aber nicht spüren wollen unbedingt, weil aus Ihrem Empfinden oftmals noch das Bild entsteht oder verankert, dieser Mann muss stark sein. Und dass ein starker Mann auch verletzlich ist, das ist noch nicht so durchgesickert bei manchen. Und dann entsteht natürlich ein bisschen ein Widerspruch innerlich, wenn man Gefühle stark spürt, die man aber nicht zulassen will, wenn man sie mit denen nicht identifizieren will, wenn man sie einfach nur wegschieben will, dann kann schon ein Ungleichgewicht entstehen innerlich. Ja?
Und bei den Frauen?
Naja, bei Frauen ist es oft wieder das andere. Wir haben sehr viele Emotionen und zeitgleich wird uns das manchmal auch vorgehalten, dass wir die zurückhalten sollten. Wir sollten einerseits super präsent sein, beruflich auch zum Beispiel, und sollten wir auch voll leistungsfähig sein. Wenn wir Familie gründen, auch das wird von uns sozial erwartet, dass wir Kinder haben. Wenn wir die nicht haben, ist auch nicht so einfach. Wenn wir sie haben, ist jetzt da eigentlich noch dazu gekommen, dass man auch beruflich voll leistungsfähig alles mittragen sollte, während sich strukturell noch wenig verändert hat. Und in all dem sollte man immer selbstsicher sein, was auch immer das heißt. Und bei all diesen sozialen Anforderungen ist es gar nicht so einfach, sich selbst nicht dabei zu verlieren und das Gespür für sich nicht zu verlieren. Und ich glaube, das gilt für uns alle. Ich glaube, wir sind ein bisschen in einer Gesellschaft, wo viel über Leistung definiert wird und wir auf dem Weg zu dem, was wir immer verkörpern wollen, nicht mehr so spüren, wer wir sind, wie es uns wirklich geht Und ich weiß nicht, wie viele Red Lines hast du heute schon überzogen, nur an dem heutigen Tag, was eigentlich ein Stück zu viel war. Ja? Aber du gehst einfach weiter. Du merkst es kurz, aber man geht einfach weiter.
Und dass Frauen mit sich selbst auch, weil das hattest du ja auch gesagt, dass immer mehr Frauen auch mit sich selbst so ein Thema haben, in welche Richtung nicht genügen zu können, nicht genug zu sein, nicht...
Das, genau, bin ich gut genug, ist ein riesiges Thema für Frauen. Sie wollen auch oft gerne geliebt werden, was ja sehr menschlich ist, aber das kann natürlich auch belastend sein, wenn man denn die eigene Erwartung so hochschraubt. Man hat irrsinnig hohe Erwartungen an sich, ans Leben und erlebt immer wieder Enttäuschungen. Ja, und das muss man auch einmal einordnen können. Und was wir halt sehen, eben auch bei uns auf der Plattform im Positiven, ist, dass Frauen gesundheitsbewusster sind wie Männer. Während Männer eher mit Painpoints kommen, kommen Frauen auch wirklich, um sich ganz bewusst zu stärken. Also so wie der Mann regelmäßig vielleicht laufen geht oder ins Fitnessstudio, haben wir wirklich eine zunehmende Gruppe an Frauen, die aktiv sich um ihre mentale Gesundheit auch kümmert und sagt, ich nehme mir die Zeit für mich, um Dinge zu sortieren, um eben mich selbst zu stabilisieren. Auch das geht in diese Thematik Selbstwert rein, die aber als etwas sehr, sehr Positives sehe, weil das Leben bringt da immer irgendwas und ideal ist, wenn du darauf dir ein bisschen vorbereitest. Ja.
Schöne Aussage, das Leben bringt dir immer irgendwas. Toll, ja. Ja, schön, wenn man das auch so sehen kann, ja. Würdest du schon dich selbst auch als grundoptimistische Person beschreiben?
Vermutlich mehr im Optimismus-Spektrum, ja.
Glaubst du noch, mit all den, ich meine, du hast jetzt natürlich nicht so viele menschliche, psychologische Kontakte wie jetzt auch eure Psychologen oder Therapeuten, was wäre die richtige Bezeichnung? Beides?
Ja.
Und trotzdem bist du Teil eines immer weiter wachsenden Teams, du führst ein Unternehmen, du bist auch die ganze Zeit mit Menschen zusammen, du hast ständig mit menschlichen Themen zu tun. Glaubst du noch an das Gute im Menschen?
Ja, gerade deswegen, natürlich. Ja. Ich glaube auch daran, dass ein Mensch veränderungsbereit ist, dass er lernbereit ist und dass eigentlich fast jeder Mensch was Gutes will. Es gibt schon ein paar Ausnahmen, aber der Großteil tut alles, was er tut, nicht um anderen irgendwie weh zu tun oder so oder irgendwie was zu schaden, sondern eigentlich aus einem guten Grund. Ja? Und wenn man das eigentlich auch verinnerlicht, nur jeder hat halt andere Muster, wie er ist und anders geprägt, ist das oft eine sehr, sehr angenehme Sicht auch.
Sag mal, wenn ich jetzt bis hierhin gerade zugehört habe und mich jetzt entweder bin ich ein Mann und ich habe mich wiedergefunden in dem, was du gesagt hast, oder ich bin eine Frau und ich habe mich wiedergefunden in dem, was du gesagt hast. Wie komme ich jetzt zu euch? Zu instahelp.me.com. Oder wie ist denn so der Weg? Muss ich mich jetzt erstmal überwinden und sagen, die hat gar nicht von mir gesprochen, ich will damit nichts zu tun haben? Oder wie läuft das?
Ja, genau. Ich glaube, der erste Weg ist einmal der zu sich. Dass man sagt, hey, es ist echt okay, wenn ich mich stärke, auch in meinem mentalen Bereich. So wie das physische, wie mir näher, darf ich das auch für meine Psyche tun? Ich glaube, das ist der erste Schritt. Und dann wird es einfach, weil dann geht man auf InstaHelp.me und sucht sich dann auf unserer Website mit ein paar wenigen Fragen einen Perfect Match. So ähnlich wie bei diesen Partnerschaftsplattformen. Fragen auch wir ein paar Fragen ab. Zum Beispiel, möchtest du lieber am Abend eine Beratung machen, am Wochenende? Eher von einem Mann, einer Frau und so weiter. Ja, welches Thema sollte die Person spezialisiert sein, mit der du sprichst? Und dann werden dir Vorschläge gemacht, wo wir glauben, das könnte ein Perfect Match für dich sein. Du kannst dir von der Psychologin vorab schon einmal ein Video anschauen, um zu schauen, passt es, weil diese Beziehungsebene so wichtig ist. Ja, und dann wirst du durchgeguided, 2-3 Klicks und du bist in deinem privaten Beratungsraum. Dort meldet sich dann die Psychologin in Kürze bei dir und ihr macht sich dann auch die kommenden Termine aus. Man kommt dann immer wieder mit einer selbstgewählten E-Mail und einem selbstgewählten Passwort in diesen verschlüsselten Beratungsraum rein, wo den Schlüssel eben nur die Psychologin und du hast. Und dort drinnen kannst du dann ganz datensicher miteinander kommunizieren, eben über Text, Video oder Audio. Und wir sind eben auch zu Randzeiten bewusst aktiv, um eben auch all die Lebenswelten unserer Menschen, die zu uns kommen, abzudecken. Und eben nicht nur zu Hauptberufszeiten. Ja.
Okay. Wir verlinken instahelp.me unter diesem Interview. Es klingt irgendwie sehr einfach, ja, ohne wirklich große Einstiegshürde. Und für Menschen, die vielleicht seit Monaten auf einen Therapieplatz warten, könnte das ja echt so die neue gute Lösung sein. Ja. Jetzt frage ich mich natürlich, also das erstmal so, um gedanklich hier einen Punkt zu setzen. Hier, wer sich dahin berufen fühlt, bitte auf den Link klicken und einfach mal ausprobieren oder einfach mal durchklicken. Das ist so das eine. Das zweite, was ich mich dann auch unternehmerisch frage, ist, wie schafft ihr das? Also während zur einen Seite so viele nach Therapieplätzen suchen, es so einen Riesenmangel gibt an Therapeuten, Psychologen und, habt ihr die nur zwei Klicks entfernt? Was habt ihr besser gemacht?
Früh begonnen. Wir waren einfach, glaube ich, dem Thema ja schon vor Corona voraus eigentlich, wo es dann wirklich die Nachfrage noch einmal immens gestiegen ist. Und ich glaube, im Thema der Online-Therapie fahren wir einen extrem hohen Qualitätsstandard. Und Psychologen, wir haben Gott sei Dank auch eine Warteliste an Psychologinnen und Psychologen, die gerne bei uns auch tätig sein wollen.
Wow.
Genau.
Okay, wow. Wie machst du es in deinem Team? Wie bist du so als Führungskraft?
Die Malis ist gerade rausgegangen.
Jetzt können wir offen sprechen.
Wie bin ich als Führungskraft? Also wie ich bin, wäre gut, wenn man die Mitarbeitenden fragt und das Team fragt, wie sie mich wahrnehmen. Was ich sagen kann, ist, wer ich gern sein möchte. Und ich freue mich, dass ich mit einem Team mit ganz, ganz tollen Menschen zusammenarbeiten darf. Und ich hätte gern, dass jeder Mensch, der da bei uns ist, jeder im Team, sich so wertgeschätzt fühlt, wie er oder sie ist und sich so wohl fühlt, dass sie dann aus eigener Initiative und Kraft heraus einfach wirken dürfen. Also möglichst frei. Es gibt schon natürlich eine Richtung, wo man hin möchte, aber möglichst frei im Tun, dass sie wirklich auch selbst Sachen bewirken können im eigenen Bereich und dass wir möglichst nichts haben, was irgendwie verletzend wäre oder irgendwie nicht wertschätzend wäre miteinander, weil da geht so viel, da kann so viel Reibung entstehen und die ganze Kraft dann in irgendwelche Nebenkonflikte bündelt und wir uns nicht mehr auf die Sache konzentrieren können. Und deswegen ist wichtig, dass wir offen miteinander sprechen in der Sache, dass wir da schnell und offen auch Feedback geben können, die auf die Sache bezogen sind, nicht auf den Mensch. Und im Mensch ist alles, was wertschätzend und respektvoll ist, in Ordnung. Ja? Also da darf dann jeder sein, wie er oder sie ist. Und das kommt mir vor, wir sind da relativ ein bunter Haufen, sehr, sehr interdisziplinär aufgestellt, ganz unterschiedliche Charaktere. Aber menschlich alle super, super nett. Also man kann mit jedem mit Freude arbeiten. Und es hat jeder einen extremen Drive bei uns, das merkt man. Also es will jeder was schaffen und nur deswegen sind wir auch so weit gekommen.
Wie hast du die Einstellungskriterien gesteckt? Weil ich meine, das sind ja vielerorts und in vielen Teilen Menschen, die du eingestellt hast, oder?
Ja, weniger fachlich. Mein Eindruck ist, wenn jemand super lernbereit ist, wird er die Sachen da lernen. Das sind jetzt ja alle nicht super hochkomplexe Sachen. Ja? Also im Sinne von Office-Team. Mhm. Bei Psychologinnen natürlich geht es um Fachqualifikationen, Berufserfahrungen, Nachweise und so. Also das muss schon alles gegeben sein. Jetzt sage ich einmal im Core-Team oder Office-Team, die wir den Apparat rundherum halt machen, hier finde ich, ist eher das Thema Lernbereitschaft im Vordergrund und Mindset. Also was mir wichtig ist, ist, dass sie sich mit InstaHelp identifizieren können. Dass sie sagen, ja, ich stehe hinter der Vision, ich möchte auch die mentale Gesundheit verbessern, ich möchte Dinge auch einfacher machen, nicht einfach irgendwas machen. Also diesen Sinn, wenn Personen den Sinn verspüren, lernbereit sind und in einem Bereich was machen wollen, also ein bisschen Machertypen wahrscheinlich, dann passt es wunderbar. Ich lasse mich weniger beeindrucken von Wahnsinnsfachqualifikationen, sondern wahrscheinlich mehr von diesem Organizational Fit. Es ist ja auch trotzdem jetzt vom Startup zum Scale-up immer noch sehr, sehr wachstumsorientiert als Unternehmen. Das heißt, ein bisschen diese Geschwindigkeit darf man mögen, sage ich mal. Es gehen Dinge schon ein bisschen schneller. Und es ist noch viel mehr Gestaltungsraum drinnen. Und viele Menschen und jeder bei uns im Team mag gestalten. Man sieht das zum Beispiel hinter mir. Wir sind gerade frisch umgezogen. Und wenn ihr die Kamera schwenken würde, okay, es ist ein Podcast, aber ihr könnt es euch vorstellen, überall sind Dinge, die unser Team selber aufgebaut hat, zusammengebaut hat, selbst tapeziert hat und so weiter. Also sie sind gestalterisch durch und durch. Und das finde ich einfach wunderschön. Ja.
Mega. Gab es auch mal was, wo es nicht mehr gepasst hat und du musstest ein Gespräch führen, wo du sagst, du, wir gehen in eine andere Richtung?
Natürlich, leider. Ist natürlich auch das passiert aus unterschiedlichen Gründen. Manchmal, weil einfach diese Zielsetzungen mit dem Organizational Fit dann nicht funktionieren oder das nicht passend ist. Manchmal aber auch, weil die Personen selbst einfach ein anderes Lebensmodell suchen, andere Länder aufsuchen wollen. sich verlieben, mein Gott, Norman.
Immer diese Liebe.
Immer diese Liebe. Ja, und ja, es gibt viele Gründe, warum man leider, aber auch eben, weil du möchtest ja eigentlich in Richtung schwierige Gespräche gehen, warum man schwierige Gespräche führen muss. Ja.
Ist dir das unangenehm?
Also, Freude macht es nicht. Aber wichtig ist es, naja, es ist ja wirklich nett, es ist ja viel lustiger und schöner und auch einfacher zu sagen, hey, du machst deinen Job super, so fein, dass du da bist. Wenn man aber das Gefühl hat, der Job läuft gerade nicht super und das bringt meistens auch in Teams Unruhen rein, dann fühlt sich ja meistens die Person selbst ja nicht wohl. Das heißt, so zu tun, als ob nichts wäre, wird niemandem helfen. Und es verzögert nur das Thema. Also ist es eigentlich gut, das relativ schnell anzusprechen und in aller Klarheit aber auch zu kommunizieren, was wäre die Erwartung, also wo soll es hingehen. Weil irrsinnig oft kommt man bei den Gesprächen ja dann auch drauf. Ganz selten ist es so, dass es der anderen Person total wurscht war, dass sie unbedingt da was verhauen wollte oder so. Eigentlich hatte ich überhaupt noch nie. Es ist meistens ein großes Bemühen da, ein großer Wille da, aber vielleicht war das Ziel auch von meiner Seite aus nicht klar definiert. Vielleicht habe das, was ich mir gedacht habe, als Zielsetzung ganz klar ist, war vielleicht für die andere Person noch nicht ganz so klar. Und dann ist es eine Chance, sich noch einmal darüber auszutauschen. Zum Beispiel, wie würde ich dann spüren, dass das Ziel erreicht ist? Ja, wie erkennt man das? An welchen KPIs sieht man das? Und wie würde man das aber auch wirklich merken? Und da muss man sich dann miteinander auf was verständigen und das dann halt engmaschig einmal im Blick halten. Aber auch die Unterstützung geben und zu fragen, was brauchst du? Warum stehen wir noch nicht da? Gibt es irgendetwas, was dich unterstützen würde oder könnte, damit der Weg dorthin einfacher wird? Da sind ja manchmal eben Selbstzweifel. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt darf. Dann kann man das schnell lösen. Sicher, mach. Ja. und dann sind irrsinnig viele Themen. Manchmal ist es auch, dass es vielleicht dass die Person ein super fit ist, aber die Rolle nicht stimmig ist. Dann kann man auch miteinander vielleicht eine neue Rolle im Team finden. Weil es muss ja nicht immer die bleiben, für die man mal gekommen ist. Ja? Also auch da, glaube ich, wichtig ist, ich meine, es ist eh das Gleiche immer, aber man muss halt reden miteinander und möglichst transparent sein. Und dafür ist es auch wichtig, dass man sich sicher fühlt. Also es ist in Ordnung, auch zu sagen, ich habe Angst vor einer Aufgabe. Ich weiß nicht, wie ich starten soll. Weil dann kann man darauf eingehen, das ist ja nichts dabei. Dann schauen wir uns das an oder wir machen ein Team und starten gemeinsam. Ja? Also das ist ja, das meiste ist lösbar. Mhm. Und wenn es nicht lösbar ist, ist es auch ein guter Schritt, es miteinander aufzulösen.
Schön. Schön. Sehr inspirierend. Jetzt bist du ja Mama von 3 Kindern, habe ich gelernt.
Ja.
Weil jetzt 3. Was gibst du deinen Kindern mit? Was ist dir wichtig, dass deine Kinder lernen und mit ins Leben nehmen?
Ich glaube, da, wo ich, was mir das Wichtigste ist, ist, dass sie, ich meine, ich weiß nicht, was man darunter verstehen kann so genau, aber dass sie gute Menschen sind. Also mir ist es total wichtig, dass sie anderen Menschen gegenüber wertschätzend sind und respektvoll und irgendwo auch, ja, eben dieses, ja, das ist mir einfach total wichtig. Und genau, das ist mir eigentlich das Wichtigste. Ansonsten versuche ich sie in ihren unterschiedlichen Welten, wie es geht, zu bestärken. Meine älteren zwei sind jetzt da im Gymnasium angekommen. Das heißt, da ist ein bisschen Lernen angesagt oder ein bisschen Frühlernen angesagt. Da versuche ich dann auch, natürlich, wenn sie mich brauchen, da zu sein. Was aber diesen Ehrgeiz betrifft, da versuche ich, ja, natürlich zu schauen, dass sie halt einen schönen Abschluss finden für ihr Leben. Aber ich bemühe mich darum, den eigenen Leistungsanspruch bei ihnen nicht unbedingt gleich wieder raufzuhauen, ja, weil das sollen sie selber machen, ihr Leben. Mhm. Mir ist nur wichtig, dass sie es aktiv gestalten und nicht einfach so mit sich geschehen lassen, weil dafür ist es einfach zu kurz.
Ist da der Papa der gleichen Meinung oder drückt er da noch so ein bisschen in Richtung Leistungsanspruch mehr rein?
Ja, also meine ersten zwei Kinder habe ich ganz alleine aufgezogen.
Okay.
Und mein dritter, mein Nachkömmling, von dem du noch nichts wusstest, das ist ein kleiner zweijähriger Spatz. ich würde auch sagen, der ist sehr, sehr liebevoll, auch mit dem Kleinen. Mhm. Ich hätte auch den Eindruck, er hat kein Leistungsziel mit ihm, eher Lebensziele, sodass wir alle miteinander gute Beziehung führen, glaube ich. Das. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, das ist eh die wichtigste Grundlage.
Mhm. Wow. Mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir schaffen es doch ziemlich genau. Was wäre so dir, für dich das Wichtigste, wenn du sagst, du scrollst jetzt mal die nächsten Jahre in deinem Leben noch vor? Wir können ja auch mal größer aufblasen, sagen, die nächsten 50 Jahre. Mhm. Hoffen wir mal, dass es so lange noch geht. Ja. Was ist dir wichtig?
Also auf mein Thema mit Insta-Help bezogen, würde ich es voll cool finden, wenn die Enkelkinder spätestens Empathie und Resilienz und so ein Schulfach haben. Mhm. Das würde ich richtig mega finden, dass das nicht irgendwie alles so nachgelagert ist, sondern wir wirklich in präventiver Gesundheitspolitik zu Hause sind. Dass wir bei aller Digitalisierung das Miteinander schön aufrechthalten, weil uns das gut tut. Auch die Bewegung und so, also überhaupt bewegt bleiben, das finde ich wichtig, aber auch Ruhe, will Ruhe, zur Ruhe kommen immer wieder miteinander. Ja, Frieden, also klingt jetzt ein bisschen banal, aber wirklich dieses Miteinander auch auf politischer Ebene schaffen. Das würde ich mir auch in 50 Jahren für die Kinder und Kinder der Kinder sehr, sehr wünschen. Ich glaube, das ist so die Grundlage.
Damit verbunden deine Message an die in Anführungszeichen Menschheit, Doppelpunkt. Vertragt euch.
Ja, vielleicht füreinander offen sein.
Dankeschön. Sehr schönes Gespräch. Hast du noch was? Deine letzten Worte? Irgendwas, was du noch... of a life, sondern was du sagst, okay, wenn ich kurz so durch meinen Kopf durchratter, gibt es was ich noch nicht gesagt habe, was ich aber gerne sagen würde?
Ich tue total viel, aber das sprengt jetzt unsere Zeit. Das passt. Wenn ihr es ausprobieren wollt, haben wir an Podcast 20 Code eingegeben. Das könnt ihr es dann beim Onboarding ausprobieren. Dann ist das natürlich eine vergünstigte Beratung, um mal zum Kennenlernen. Ansonsten freuen wir uns über jedes Feedback, was wir bekommen. Mhm. Und es gibt noch vieles. Es gibt die Jugendthematik. Wir sollten schauen, Jugendliche, dass wir gut auf Kinder achten, auch schon im frühen Alter. Dass wir sie ein bisschen mehr schützen, gerade als wir es tun. Und ansonsten, ja, geht ewig weiter, aber auf jeden Fall sage ich danke für dieses sehr, sehr schöne Gespräch.
Wir würden, ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wir können natürlich auch noch so ein bisschen weitermachen. Aber ich meine, vielleicht gibt es ja mal auch eine Fortsetzung. Es ist ja vielleicht auch schöner, jetzt hier mal kurz gedanklich so die Klammer zuzumachen und sagen, hey, danke, liebe Bernadette, frech. Es war ein sehr schönes Gespräch. Danke auch für den Gutscheincode. Das war jetzt für mich auch noch eine Überraschung. Super cool. Podcast 20, oder?
Mhm.
Super. Danke an die Menschen, die bis hierhin zugehört haben, dieses Interview. Wenn es euch gefallen hat, unbedingt gerne Feedback, auch in Form von 5 Sternen auf Spotify und Apple und überall natürlich. Und ja, und danke dir auch. Und wenn wir da entsprechend genügend Feedback dazu bekommen, dann machen wir einfach eine zweite Folge, hätte ich jetzt gesagt.
Das machen wir. Freue mich drauf. Mhm. Mit ein bisschen österreichisch lernen dabei.
Dann komme ich auf sie.
Auf und Ovi.
Hey, danke dir.
Danke dir. Ciao.
Mach's gut. Tschüss.